Einen schönen guten Abend alle zusammen. Schön, dass ihr heute hergekommen seid. Das letzte Mal in Psalm 23 innerhalb dieser Reihe. Und schön, dass wir das gemeinsam heute hier tun dürfen und die Zeit verbringen dürfen. Ja, die Reihe haben wir genannt Unterwegs mit meinem Hirten. Und auch wenn wir verschiedene Dinge beleuchtet haben im Laufe der Zeit, so ist es doch so schön zu sehen, wie all diese Bestandteile irgendwo in unterschiedlichen Situationen in unserem Leben stattfinden. Und wir sehen dürfen so viele herrliche Aspekte, so viele wunderschöne Aspekte, wie unser Hirte mit uns umgeht, wie Jesus selbst in unserem Leben wirkt, in unserem Leben arbeitet und uns ein guter und ein treuer Hirte ist. Nun und letzte Woche, da haben wir uns den Überfluss und die Fülle angesehen, die wir im Heiligen Geist haben, der in uns lebt, der in uns wohnt, der uns führt und leitet. Und viel mehr noch, dass wir ihn nicht nur haben, dass er nicht nur da ist, sondern dass wir voll von ihm sein können, dass wir voll von ihm werden können. Und in dieser Fülle und in diesem Überfluss des Geistes, unser Leben, unser Becher überfließt von ihm. Und wir haben uns die Frage gestellt, wie wir erfüllt werden können vom Heiligen Geist. Und heute geht es vielmehr um einen anderen Teil. Und zwar geht es nochmal sehr stark um den Hirten selbst, wie er im Fokus ist. Und wir wollen uns gemeinsam ansehen, wie wir heute einen Trost und eine Gewissheit, ein festes und tiefes Wissen bekommen können, dass wir eine vollkommene Liebe seitens von unserem Hirten haben dürfen. Dass er uns vollkommen liebt und dass er in dieser vollkommenen Liebe uns führt und leitet und uns auch herausfordert, uns von dieser Liebe anstecken zu lassen. Lasst uns auch dafür heute noch einmal den Psalm lesen. In den nächsten Wochen habt ihr dann ein bisschen mehr Pause davon. Aber heute möchten wir noch einmal diese ganze Fülle von diesem Psalm uns in Erinnerung rufen. Ein Psalm von David. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er lagert mich auf grünen Auen, er führt mich zu stillen Wassern, er erquickt meine Seele, er leitet mich in Pfaden der Gerechtigkeit um seines Namens willen. Auch wenn ich wanderte im Tal des Todesschattens, fürchte ich nichts Übles, denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, mein Becher fließt über. Nur Güte und Huld werden mir folgen alle Tage meines Lebens. Und ich werde wohnen im Haus des Herrn auf immer da. Heute wollen wir uns noch einmal drei Aspekte der Liebe und der Güte unseres Hirten ansehen, die uns helfen sollen, zu verstehen, wie tief und wie reich und wie vollkommen die Liebe Gottes für uns ist. Und zunächst wollen wir uns die Liebe ansehen, die wir empfangen haben, die empfangene Liebe. Das ist die Liebe unseres Hirten selbst, mit der er uns geliebt hat. Die Liebe, die uns begegnet ist, die Liebe, die da war und wir deshalb zu seinen Schafen werden konnten. Petrus, er beschreibt dieses Bild eigentlich sehr gut in 1. Petrus 2, Vers 25. Denn ihr gingt in die Irre wie Schafe, aber ihr seid jetzt zurückgekehrt zu dem Hirten und Aufseher eurer Seelen. Früher wart ihr Schafe, die irgendwo in die Irre gingen, Schafe, die nirgends dazugehörten, aber ihr seid zurückgekehrt zu dem wahren Hirten, zu dem Hirten, der euch gerufen hat, zu dem Hirten eurer Seelen. Früher, da waren wir verloren, früher waren wir irgendwo in der Irre unterwegs, auf unserem eigenen Weg, in unser eigenes Verderben hinein, aber der Hirte, er holt uns zurück. Er holt uns in seine Herde. Er macht uns zu seinem Eigentum und er erweist uns viel Gnade, sodass wir sein sind und dass wir seine Fürsorge genießen können. Und ich weiß nicht, ob du gerade gedacht hast, dieses Wort Huld ist jetzt nicht so in meinem alltäglichen Sprachgebrauch vorhanden. In der Elberfelder lesen wir diese zwei Worte, zumindest in der besseren Elberfelder, der CSV, lesen wir diese Worte. In der 2006er werden andere Worte verwendet. Aber Güte und Huld werden hier verwendet. Und ich möchte kurz erklären, was diese Worte bedeuten und wie sie uns in Erinnerung rufen können, wie viel Gutes Gott in uns wirkt. Dieses Wort Güte, es kann auch übersetzt werden mit Freundlichkeit oder mit Gutes. Es ist etwas Gutes, das Gott uns darin tun will. Es ist Freundlichkeit, die Gott uns übermittelt. Der Wert liegt also in diesem Wort, in Wort Güte, vielmehr darauf, dass wir gute Dinge von Gott erfahren, Dinge, die kostbar für uns sind, Dinge, die nützlich für uns sind, Dinge, die gut für mich sind und eine gute Wirkung auf mich haben. Dieses zweite Wort, Huld, ist vielmehr ein Wort, das in unserer deutschen Sprache kaum noch verwendet wird, zumindest nicht in meiner Familie und nicht am Esstisch. Deshalb möchte ich es auch kurz erklären. Huld ist etwas, das wir verwenden, um ein Wohlwollen eines Herrn zu beschreiben gegenüber seinen Untergebenen. Ein Wohlwollen eines Herrn gegenüber seinen Untergebenen. Es ist also ein Wort, das verschieden auch übersetzt werden kann. Dieses Wort Huld wird auch unterschiedlich aus dem Hebräischen übersetzt. Die Elberfelder 2006 und die Schlachter 2000, sie übersetzen es mit Gnade, was aber einen unterschiedlichen Aspekt hat, weil bei Gnade geht es um Schuld, bei Huld geht es nicht unbedingt um Schuld. Die NEU und die Menge übersetzen dieses Wort auch mit Liebe oder Liebes. Nur Liebe oder nur Liebes werden mir folgen mein Leben lang. Dieses Wort kann also mit Barmherzigkeit, mit Gnade oder auch mit Liebe übersetzt werden. Es kommt immer auf den Kontext darauf an, wie man dieses Wort aus dem Hebräischen übersetzen würde. Aber was klar ist, es bezeichnet letztendlich eine unerschöpfliche Art der Liebe, die sich vor allem durch die Treue auszeichnet. Das bringt es recht gut auf den Punkt, wie Jesus uns in Liebe begegnet. Eine Liebe, die unerschöpflich ist, eine Liebe, die treu ist. Und all das, was der Psalmist hier sagen will, Güte und Huld oder Güte und Gnade oder Güte und Liebe, ich möchte das einfach zusammenfassen mit diesem Wort Liebe für den heutigen Abend. Und wir können uns all das, was wir gerade erwähnt haben, darunter vorstellen, was er uns Gutes tut. Lasst uns einmal kurz in Gedanken zurückgehen in diesen ganzen Psalm und uns überlegen, wenn wir mit dem Blick der Liebe des Hirten auf diesen Psalm schauen, wie viel Tiefgang wir dafür bekommen für unser eigenes Leben. Wenn wir diesen Psalm nochmal durchlesen und uns anschauen, was wir darin alles finden, welche einzelnen Bestandteile unserer eigenen Beziehung zu Jesus Christus, werden wir merken, er tut all diese Dinge. Und er tut all diese Dinge nicht einfach so, sondern er tut all diese Dinge, weil er wahre, unerschöpfliche Liebe für uns empfindet. Mir wird nichts mangeln. Beim Hirten wird es uns da nichts fehlen. Es wird nichts da sein oder es wird uns nichts fehlen, was wir wirklich brauchen. Es wird nichts fehlen, weil in seiner Fürsorge alles perfekt ist, weil er in seiner Fürsorge keine Fehler macht, weil er aufmerksam ist, weil er zuverlässig ist, weil er uns liebt und für uns sorgt und es uns deshalb an nichts fehlen wird. Er führt uns an grüne Auen und frischen Wasser. Er führt uns an grüne Auen, an denen wir wirklich zur Ruhe kommen können, an denen wir wirklich die Last unseres Lebens, die Angst und die Beschäftigung und die Spannungen mit anderen Menschen ablegen können und in ihm können wir wirklich zur Ruhe kommen, uns hinlegen und dort grasen auf dieser Weide. Er tut es, weil er uns liebt, weil er Gefallen daran hat, wenn wir ruhig werden in ihm. Er führt uns aber auch an frische Wasser, wo wir erquickt werden können, wo es uns gut geht, wo wir neu aufleben können, wo wir halb am Verdursten sind, wo wir auftanken können, wo wir neuen Lebensgeist bekommen, wenn wir niedergeschlagen sind. Er tut auch das, weil er Liebe für uns hat. Er leitet uns auf Pfaden der Gerechtigkeit. Wir dürfen auf diesen Wegen gehen, auf denen auch er geht. Wir dürfen auf diesen Wegen gehen, die er uns führt. Warum? Weil wir wissen dürfen, er tut das zuverlässig und treu. Er wird uns nicht an einen Ort führen, an dem wir nicht sein sollten. Er weiß, wo ich sein soll und er wird uns sicher dahin führen. Auch wenn es schwierige Stellen gibt, führt er uns durch diese schwierigen Stellen hindurch. Selbst in das Tal des Todesschattens führt er uns, auch wenn es manchmal ein langes, dunkles Tal sein kann. Und wir Angst haben wollen, weil wir nicht wissen, wie dieser Weg verläuft. Siegt doch der Hirte über die Angst, weil er da ist. Und er ist da, weil er uns liebt. Auch wenn wir das nicht immer spüren und nicht immer so erleben, dürfen wir das immer wissen. Wir haben uns den Stecken und den Stab des Hirten angeschaut. Gottes Wort und Gottes Geist, die uns leiten und führen und Werkzeuge des Trostes sind. Warum sollte er uns trösten, wenn er uns nicht liebt? Warum sollte er nicht besorgt sein, wie es uns geht, wenn er es nicht aus Liebe tun würde? Er begleitet, er führt und er schützt uns mit diesen Werkzeugen. Wir finden uns wieder irgendwann am Tisch des Herrn im Angesicht unserer Feinde und wir dürfen sehen, wie wundervoll es dort ist, wie sicher wir dort sind, wie geborgen wir dort sein dürfen, an der Gemeinschaft unseres Hirten teilzunehmen, in dem Wissen, dass wir dort sicher sind und all die Feinde, die um uns herum sind, uns nichts anhaben können. Und wir sind dort, weil er uns liebt. Wir haben ein gesalbtes Haupt, einen überfließenden Becher, weil wir gesalbt sind in ihm und von ihm. Und er uns ausfüllt. Alles, was in uns ist und Gutes in uns ist, kommt von ihm. Und das ist dieser überfließende Genuss der Gegenwart Gottes in unserem Leben und in unserem Herzen. Wenn wir all diese Bestandteile uns näher anschauen, sehen wir, es ist ein ganz klares Zeichen dafür, wie sichtbar Gott diese Liebe in unserem Leben ausleben möchte. Wie sichtbar er diese Liebe uns erweisen möchte und das Gute in unserem Leben möchte. Er tut es, weil die Motivation, die ihn antreibt dazu, die Liebe selbst ist. Die Motivation für Jesus selbst ist die Liebe. Er tut diese Dinge, weil er diese Liebe, diese Gnade, diese Güte für uns im Auge hat. Er tut jeden einzelnen Bestandteil von diesem Psalm in der Beziehung zu uns, weil er uns liebt. Und die Bibel, sie redet sehr viel davon, dass Gott nicht einfach nur handelt, weil er so handeln möchte oder weil er sich dafür entschieden hat, sondern Gott handelt so, wie er handelt, weil er Liebe hat, weil er Liebe ist. In Zephania wird das sehr gut beschrieben. In Kapitel 3, Vers 17 wird das als eine Eigenschaft der Ruhe beschrieben. Da lesen wir über Gott diese Worte: Der Herr, dein Gott, ist in deiner Mitte ein rettender Held. Er freut sich über dich mit Wonne. Er schweigt in seiner Liebe, frohlockt über dich mit Jubel. Andere übersetzen dieses Wort, er schweigt auch mit, er ruht in seiner Liebe. Gott ruht in seiner Liebe, er tut diese Dinge in dieser ruhenden Liebe und ist ganz in sich. Er ist dieser rettende Held, aber er tut es in dieser Liebe. Auch Jesus selbst, der beschreibt das sehr gut, als er über sich selbst, über den guten Hirten spricht und sagt dann in Johannes 10, Vers 11, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Und weiter sagt er in Vers 17, darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse, damit ich es wiedernehme. Niemand nimmt es von mir, sondern ich lasse es von mir aus. Ich habe Gewalt, es zu lassen. Und ich habe Gewalt, es wiederzunehmen. Dieses Gebot habe ich von meinem Vater empfangen. Jesus sagt hier also, er gibt sein Leben selbst hin. Er gibt es nicht hin, weil er sich leider dem Willen Gottes unterordnen muss, sondern er macht es von sich aus. Und deshalb liebt ihn der Vater. Deshalb liebt ihn der Vater. Sagt es, darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse. Und ich gebe es freiwillig. Ich gebe es von mir aus, weil ich es will. Niemand zwingt mich dazu. Niemand hat es mir einfach so befohlen. Es ist mein Wille. Ich möchte das tun. Jesus gibt sein Leben freiwillig hin. Der Vater, er liebt ihn, weil er es tut. Und er tut es aus Liebe. Der Grund, warum Jesus all das getan hat, was er getan hat, er hat es aus Liebe getan. Auch das Neue Testament, es ist voll davon, dass Gott die Welt so sehr geliebt hat, dass er seinen Sohn gesandt hat. In Johannes 3, Vers 16 oder in 1. Johannes 4, Vers 8. Dass daran die Liebe Gottes offenbar geworden ist, dass er seinen eingeborenen Sohn auf die Welt gesandt hat. Gott tut die Dinge, die er tut, aus Liebe. Und jeder einzelne Aspekt von Psalm 23 ist ein Aspekt seiner Fürsorge, der ein Beweis seiner liebenden Haltung uns gegenüber ist. Jeder einzelne Aspekt, der uns vielleicht in den letzten Wochen irgendwo wichtig geworden ist, ist ein Zeichen der Liebe Gottes in deinem Leben und in meinem Leben. Kannst du dieser Aussage heute zustimmen? Nur Güte und Liebe werden mir folgen alle Tage meines Lebens. Kannst du dem zustimmen und diese Worte über dein Leben sprechen? Und vielleicht sagst du, ja, muss ich ja. Hier steht's, die Bibel redet darüber. Und ich meine gar nicht so sehr, ob du diesen Fragen theologisch zustimmen kannst. Ich denke, wir alle könnten sagen, ja, wir können dem zustimmen, dass es so ist. Wir können sogar in Römer 8 gehen und sehen, ja, und da steht auch, alle Dinge dienen uns zum Besten. Und wir könnten theologisch diesen Worten zustimmen und dem Verlauf unseres Lebens. Aber wenn wir uns diese Frage dann stellen, wird es vielleicht manchmal schwierig. Wenn wir in unser Leben hineinschauen und den Verlauf sehen, was uns alles begegnet, welche Lebensstationen wir durchlaufen müssen, welche schwierigen Entscheidungen wir vielleicht treffen oder getroffen haben, die uns Schwierigkeiten bereitet haben, macht es uns vielleicht das schwierig, es nicht nur unter dieser Theologie, sondern der praktischen, lebensnahen Theologie zuzustimmen. Es ist natürlich leicht für uns, wenn es uns gut geht in unserem Leben, das zu sagen. Es ist leicht für uns, wenn unser Leben so verläuft, wie es uns gefällt, und wir dann sagen können, ja, mein Leben ist voller Gnade, mein Leben ist voller Liebe, mir geht's gut. Es läuft alles genau so, wie es soll. Wenn es der Familie gut geht, wenn es meinem Bankkonto gut geht, wenn es meiner Gesundheit gut geht, wenn das Leben sich gut anfühlt, wenn es auf der Arbeit gut läuft, dann stimmen wir dem Satz zu, sagen, ja klar, nur Güte und Huld, nur Güte und Liebe. Alle Tage meines Lebens, es läuft einfach. Aber wie sieht es aus, wenn ich mein ganzes Geld verliere und ich in finanzielle Not gerate? Wie sieht es aus, wenn ich in einer Wirtschaftskrise meine Arbeit verliere? Wie sieht es aus, wenn ich krank werde und meine Lebensqualität auf einmal sinkt? Wenn ich Schmerzen habe jeden Tag, kann ich das immer noch sagen, wenn meine Kinder irgendwann auf eine falsche Bahn geraten und gottlose Wege gehen? Wenn meine Freunde mich verlassen oder sich herausstellt, dass sie gar keine wirklichen Freunde waren? Wenn ich sehen muss, wie mein Partner stirbt oder leidet? In so einer Zeit kann es schon schwieriger werden, dieser Aussage zuzustimmen. In einer Zeit, wo wir von Dunkelheit geprägt sind und von schwierigen Situationen, ist es nicht so leicht zu sagen, nur Güte und Liebe werden mir folgen alle Tage meines Lebens. In so einer Zeit kann das Vertrauen und die Hingabe an unseren Herrn und Heiland auf die Probe gestellt werden. Und dann bekommen wir einen Blick darauf, ob wir diese Dinge wirklich glauben, aus der Tiefe unseres Herzens. Und ob wir der Wahrheit dieser Worte vertrauen, das wird dann in unserem Leben sichtbar werden, in so einer Situation. Schau, wir können wankelmütig sein. Wir können von einem Extrem ins andere wechseln, das geht ganz schnell. Wir können das eine Schaf sein, das sich auf den Rücken dreht, oder das sich irgendwo verfängt, oder das wegläuft, oder das irgendwo hinunterfällt. Wir können dieses Schaf sein, das sich immer mehr vom Hirten entfernt, oder irgendwelche anderen dummen Sachen macht, die wir schon alle gehört haben. Und wir verändern uns ständig. Wir reagieren ständig auf die Begegnungen unseres Lebens. Wir reagieren ständig auf die Schwierigkeiten unseres Lebens. Und das ist so. Und das wird immer so bleiben, weil wir Menschen sind. Aber unser Hirte ist immer derselbe. In diesem ganzen Psalm geht es gar nicht darum, was wir tun. Und wir definieren aber unsere Beziehung zu Jesus ganz oft allein daraus, was wir tun. Habe ich genug gebetet? Habe ich genug die Bibel gelesen? Habe ich genug gedient? Habe ich genug Teilnahme gehabt am Leben anderer Menschen? Und daran machen wir irgendwie fest, ob unsere Beziehung zu Jesus jetzt gut gewesen ist oder nicht so gut gewesen ist. Aber hier geht es gar nicht darum. Hier geht es darum, was der Hirte tut. Auch wenn wir uns entfernen mögen, auch wenn wir mal im Glauben zum Stillstand neigen, auch wenn wir im Glauben mal eine schwierige Zeit durchleben und es uns nicht gut gehen würde, dürfen wir wissen, unser Hirte ist immer der gleiche. Unser Hirte ist immer derselbe. Er verändert sich nicht. Er ist immer da. Auch wenn wir in unserer Liebe unserem Herrn gegenüber straucheln und in der Liebe anderen Menschen gegenüber, er strauchelt nicht darin. Er ist immer liebevoll. Er ist immer gütig uns gegenüber. Und auch wenn unser Leben manchmal so aussehen mag, als ob es nicht so wäre, dürfen wir sagen, nur Güte und Huld werden mir folgen mein Leben lang. Nur Güte und Liebe werden mir folgen, weil der Hirte so ist. Weil er so ist. Er hat nicht irgendwann genug von uns. Wir sind vielmehr so. Wir lieben oft als Gegenreaktion, aber er ist der Ursprung der Liebe. Er ist der Ursprung der Liebe, der uns hält, auch wenn wir diese Wahrheiten manchmal in unserem Leben in einem bestimmten Moment nicht mehr glauben wollen oder glauben können. Und dann wird er da sein in seiner Liebe und er wird uns aufrichten und er wird uns pflegen und er wird uns zeigen, was für ein Herz er uns gegenüber hat, dass wir einen festen und einen sicheren Platz in seiner Herde haben. Und dann werden wir wieder neu und dann werden wir wieder tiefer in diesen Grundsatz hineingeführt. Nur Güte und Liebe werden mir folgen. Lasst uns diese empfangene Liebe, mit der der Hirte uns geliebt hat, in unserem Leben sehen. Schau in dein Leben hinein und erkenne sie. Es gibt aber noch einen zweiten Aspekt, eine durchfließende Liebe. Eine durchfließende Liebe in unserem Leben. Es ist nicht nur so, dass der Hirte selbst uns diese Liebe gibt und sie dann irgendwo in uns endet und wir sie verbrauchen, sondern es heißt hier in dem Text, sie werden mir folgen. Diese Güte und Liebe, sie werden mir folgen alle Tage. Damit wird dieses Bild verdeutlicht, dass Liebe, die Liebe Gottes in unser Leben hineinfließt und uns ausfüllt, aber sie in gewisser Weise durch uns hindurchfließt und eine Spur hinterlässt, dass auch andere Menschen dadurch erreicht werden, dass andere Menschen das sehen können. Es gab mal eine Situation, ich war unterwegs zur Bibelschule und ich habe mein Auto vollgetankt und wir sind auf dem Weg gewesen und irgendwann ist ein T-Stück von einer Spritleitung bei mir geplatzt und ich habe dann ziemlich viel Sprit verloren. Also mein Tank war voll, 85 Liter und wir fahren und auf einmal merke ich, die Tanknadel, sie wird immer weniger. Merkwürdig, ich habe innerhalb von 10 Kilometern etwa 20 bis 30 Liter Diesel verloren, bis ich es dann gemerkt hatte. Aber ich habe auf jeden Fall eine Spur hinterlassen, die den Menschen, die nach mir dort an dieser Straße waren, einen großen Eindruck hinterlassen hat. Und so wie das bei mir im negativen Sinn stattgefunden hat, sollten wir das im positiven Sinn für Jesus Christus ausleben. Wir sind voll von ihm und wo immer wir sind, verteilen wir das Zeichen seiner Liebe. Bei den Schafen läuft das so, ist eigentlich ganz interessant. Ich sagte einmal in einer Bibelstunde, ich weiß gar nicht mehr genau, wo das war, dass wenn Schafe auf ein Weideland kommen und man sich nicht gut um sie kümmert, sie sehr viel Potenzial in sich haben, dieses Land zu zerstören, einen großen Schaden anzurichten. Und es ist in einigen Teilen dieser Welt auch schon so, dass dann diese Weideländer gar nicht mehr brauchbar sind, weil sie sie zerstört haben. Aber es ist interessant, dass es andersrum, das habe ich damals nicht gesagt, auch so ist. Wenn man sich gut um die Schafe kümmert, wenn der Hirte eine gute Arbeit macht, haben Schafe ein sehr großes Potenzial in sich, einen ausgewogenen Dünger für das Land zu liefern. Sie fördern vor allem in höher gelegenen Weideländern dann eine gute Humusbildung. Sie haben eigentlich, sind Schafe besondere Tiere, die besonders viele Arten von Grünfutter essen, die auch viel Unkraut vertilgen und unerwünschte Pflanzen, die sich dann nicht vermehren können. Und dadurch, wenn es gut läuft für den Hirten und die Schafe, wenn sie gut gehalten werden, dann entwickelt sich durch dieses Land, auf dem sie sind, ein gutes Weideland. Oft wurden schon Wiesen, die sehr herabgekommen waren, die vielleicht manchmal sogar als Schandfleck bezeichnet wurden, wieder durch solche guten Schafherden aufgewertet zu saftigen Wiesen, die schön anzusehen sind, einen großen Ertrag haben. Man könnte also sagen, dass wenn es gut für die Herde läuft, wenn der Hirte gut ist, den Schafen etwas Gutes folgt. Sie werden nicht nur von ihrem Hirten gut behandelt, sondern sie selbst hinterlassen einen Segen für das Weideland, auf dem sie sind. Sie hinterlassen letztendlich, wenn sie dann weiterziehen, etwas Wertvolles, etwas Fruchtbares. Und nicht zu Unrecht wurden sie früher die Tiere mit den goldenen Hufen genannt. Wenn wir uns unseren Hirten anschauen, Jesus, dann dürfen wir wissen, dass auch er Spuren hinterlassen hat. Wenn wir Jesu Leben anschauen, dann sehen wir es an ihm, dass er, wo er war, eine Spur hinterlassen hat. Da, wo Jesus war, war Gutes. Da, wo er war, war Barmherzigkeit. Wo immer Jesus anderen Menschen helfen konnte, hat er es getan. Er hat sie geheilt in großen Mengen. Er hat ihnen Gottes Wort gepredigt. Was Jesus folgte, war eine Spur von Menschen, die seine Liebe und seine Barmherzigkeit gesehen und erlebt hatten. Bei ihm selbst fanden Ausgestoßene Vergebung und Barmherzigkeit. Bei ihm fanden Menschen Frieden. Unruhige wurden ruhig. Hoffnungslose haben Hoffnung bekommen. Menschen kamen zu Jesus, die sich als gut genug betrachtet haben, aber Jesus blickt sie an mit einem liebevollen Blick. Es kommen Menschen, die nur Wunder sehen wollen, aber Jesus blickt sie an in Liebe und wirkt an ihnen. Und durch seinen Opfertod von Jesus selbst können wir eine unglaublich große Segensspur sehen in die heutige Zeit hinein, sodass Menschen heute durch den Glauben an Jesus Christus gerettet werden. Jetzt noch ist sein Opfertod eine Spur der unendlichen Liebe. Und sie ist dort ausgegangen, ausgeflossen, die uns erreicht hat. Und sie soll durch uns hindurchfließen, um andere Menschen zu erreichen. Das wird wahrscheinlich nirgends so gut sichtbar wie in 1. Johannes 4, Vers 7 und folgende. Ich möchte diese Verse auch einmal vorlesen. 1. Johannes Kapitel 4, Vers 7 bis 11. Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Hierin ist die Liebe Gottes zu uns offenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben möchten. Hierin ist die Liebe nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sühnung für unsere Sünden. Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, sind auch wir schuldig, einander zu lieben. Also diese Liebe Gottes, die Gott offenbart hat, sie findet bei uns nicht ihr Ende. Sie findet bei uns nicht ihre Endstation, sondern sie erfüllt uns und wir beginnen durch diese Liebe zu leben. Und er hat diese Liebe gegeben, nicht als Gegenreaktion auf unsere Liebe, sondern er liebt uns. Und weil er uns liebt, können wir lieben. Nur weil er uns liebt und weil wir die Liebe Gottes empfangen können, können wir auch Liebe an andere weitergeben oder an ihn selbst. Das ist der wahre Grund der Liebe in unserem Leben. Die Frage, die wir uns also stellen dürfen heute, ist: Welche Spur hinterlasse ich im Leben anderer Menschen? Welche Spur hinterlässt du im Leben anderer Menschen, die es mit dir zu tun haben? Wie blickst du andere Menschen an? Hast du einen Blick wie Jesus? Ein Blick der Liebe und der Annahme? Ein Blick des Mitgefühls und der Hoffnung? Vielleicht kann es passieren, dass wir uns manchmal für etwas Besseres halten. Oder dass wir manchmal selbstgerecht sind und es uns ganz schön schwer fällt, uns zu demütigen und andere zu lieben, weil wir vielleicht meinen, sie haben es nicht verdient. Vielleicht schauen wir manchmal von oben herab auf Menschen, die leiden. Und wir erklären ihr Leiden einfach so dahin, anstatt uns liebevoll in ihr Leiden hineinzustellen und eins mit ihnen darin zu werden. Vielleicht sind wir manchmal gar nicht so sehr bereit dazu, anderen Menschen zu vergeben, die uns Schwierigkeiten bereitet haben, die uns verletzt haben, die an uns gesündigt haben. Und wir schaffen es nicht, diese Dinge in Liebe zuzudecken, sondern wir sprechen sie immer wieder darauf an oder wir zeigen ihnen durch unsere Reaktion, durch unsere Begegnungen, dass wir nicht vergeben haben. Jedenfalls können wir sie dann nicht so ansehen, wie Jesus Menschen angesehen hat, die sich doch so an ihm versündigt haben. Wenn Menschen Kontakt mit dir haben, wenn Menschen Beziehungen zu dir haben, wenn Menschen Zeit mit dir verbringen, sind sie dann mehr ermutigt, die Liebe Gottes zu kennen? Sind sie dann mehr ermutigt, Jesus zu lieben und mit Jesus zu leben? Sind sie dadurch ermutigt oder entmutigt? Welche Spur hinterlässt du im Leben anderer Menschen? Wenn wir voll sind von der Liebe Gottes und es ist eine Liebe, die durchfließend ist, dann dürfen wir die Gnade erleben, auch eine Spur der Liebe im Leben anderer Menschen zu hinterlassen. Menschen, die uns anvertraut sind. Menschen, die im Kontakt mit uns stehen. Je mehr wir von der Liebe und Gnade Gottes in unserem eigenen Leben erkannt haben und erlebt haben, desto mehr wollen wir sie auch weitergeben. Und wenn wir sie in einem großen Maß erkannt und begriffen haben, wie sehr Jesus liebt und wie viel Gnade über unserem Leben steht, können wir auch in diesem Maß das anderen Menschen weitergeben. So wie Jesus es zu der Frau sagt, die ihn mit Öl übergießt. Er sagt, wem viel vergeben ist, der liebt viel. Und ich will dich fragen, ist dir viel vergeben? Ist dir bewusst, wie viel dir vergeben ist? Wie viele Sünden hat Gott dir vergeben? Wie viel Schuld hast du auf dich geladen in deinem ganzen Leben? Wie viel Schuld habe ich auf mich geladen in meinem Leben? Ist uns viel vergeben? Dann dürfen wir auch diese Gnade erleben, viel lieben zu können. Und diese Spur, sie wirkt sich nicht nur auf andere Menschen aus, die uns anvertraut sind, sondern auch auf Gott selbst. Sie geht zu ihm zurück. Die Spur, sie verfolgt sich zurück bis zu Gott selbst. Wir lieben ihn, weil er uns geliebt hat. Wir stellen unser Leben ihm zur Verfügung, weil er sein Leben für uns geopfert hat. Diese Spur geht zurück zu ihm und Jesus sagt, wer mich liebt, der hält meine Gebote. Johannes 14, Vers 15, wer mich liebt, der hält meine Gebote. Wenn wir ihn lieben und wenn wir für ihn leben und wenn uns wichtig ist, was er von uns möchte in unserem Leben, ist das ein Zeichen dafür, dass die erfüllende Liebe Gottes in uns lebt und zu ihm zurückfließt. Ein einflussreicher Puritaner, Richard Sibbes, der sagte und er betont immer wieder in Schriften und in Predigten, dass die Liebe Gottes, sie ist nicht statisch, sondern sie ist dynamisch. Was er damit meinte ist, sie ist nicht nur in eine Richtung in unser Leben hinein, sondern sie wirkt in uns und tritt aus. Und er sagt in einem seiner Bücher dann Folgendes, wie ein Strom, der vom Himmel herabfließt, so ist die Liebe Gottes in uns. Sie kann nicht ruhen, bis sie anderen Gutes tut und durch uns wird die Welt mit den Spuren seines Segens erfüllt. Er hatte recht. Gottes Liebe, die wahre Liebe, die uns ausfüllt, wie eine Liebe, die vom Strom, vom Himmel herabfließt, so ist die Liebe Gottes in uns, wenn sie unser Herz erreicht. Sie kann dort nicht ruhen, bis wir anderen Menschen etwas Gutes tun können, bis andere Menschen in diesen Genuss der Liebe Gottes kommen. Diese Liebe Gottes, sie soll dein Leben erfüllen, sie soll mein Leben erfüllen und soll sichtbar werden durch die Art, wie wir andere Menschen lieben. Durch die Art, wie wir anderen Menschen Gutes tun, so sollen die Menschen die Liebe Gottes sehen und sie erkennen. Und sie kehrt zu ihm zurück. Ein Missionar, David Livingstone, er war ein Missionar in Afrika, aber er sah in seiner Mission nicht nur die Verkündigung des Evangeliums, sondern er hatte auch einen anderen Schlüssel. Er sah die praktische Demonstration der Liebe Gottes durch Heilung, durch Befreiung und durch Entdeckung. Livingstone, er reiste tausende Kilometer zu Fuß durch unerforschtes Gebiet. Er behandelte dort Kranke und predigte das Evangelium, oft auch unter Lebensgefahr. Und er setzt sich gegen den Sklavenhandel ein. Er bremst ihn sogar enorm durch diese Zeit und hat einige Nachfolger eingesetzt, die diesen Faden dann mit aufgenommen haben, die ihm da gefolgt sind. Er gründete zahlreiche Missionsstationen und medizinische Versorgungsstationen in Afrika und er tat das alles aus einem einzigen Grund. An einem Punkt in seinem Leben sagt er über die Liebe Gottes, Gott hat mir ein Herz für Afrika gegeben und ich kann nicht ruhen, bis seine Liebe dieses Land durchdringt. Livingstone hat also ein Herz für Afrika bekommen und er ging dorthin, um dieses Land mit der Liebe Gottes füllen zu wollen. Ich will dich fragen, für wen hat Gott dir ein Herz gegeben? Für welche Menschen hat Gott dir ein Herz gegeben? Wo hat Gott dich hineingestellt? An welchen Ort hat dein Hirte dich geführt, damit du dort bist und damit du etwas Gutes hinterlässt, damit du eine Segensspur hinterlässt? Wo sollst du sein? Wo bist du? In welchem Umfeld? Welche Menschen sind dir anvertraut, damit du dort deine Umgebung mit der Liebe Gottes füllen sollst. Und ich bete heute dafür, dass Gott uns Herzen gibt, die diese Liebe weitergeben wollen, damit wir sagen können, und ich kann nicht ruhen. Ich bin so voll von der Liebe Gottes, ich kann nicht ruhen. Weil nur Güte und nur Liebe mir alle Tage meines Lebens folgen, will ich auch sehen, wie sie mir folgen, wie sie eine Spur ist, die mir nachzieht. Bis diese Liebe Gottes aus meinem Leben überfließt in das Leben anderer Menschen. Und schließlich sehen wir eine ewige Liebe. Wir sehen eine ewige Liebe. Es wird nochmal so besonders, wenn wir uns das vor Augen führen, wie diese Liebe Gottes ist, was für eine Qualität diese Liebe Gottes hat. Es ist eine ewige Liebe. Sie ist nicht zeitlich begrenzt, sondern er liebt uns mit einer ewigen Liebe, die so besonders und so wertvoll für uns wird. Und wenn wir uns bewusst werden, dass wir in dieser Fürsorge eines Hirten stehen, der uns in Ewigkeit geliebt hat und in Ewigkeit lieben wird, diese Liebe keinen Anfang und kein Ende hat, sie schon immer da war, selbst als wir noch nicht da waren, zufrieden. Kann uns irgendetwas glücklicher und zufriedener machen als das? Wenn wir diese Fürsorge erleben und in dieser liebevollen Bindung, die wir gegenüber unserem Hirten haben, wollen wir doch nirgends anders sein, nicht wahr? Gibt es doch keinen Ort, an dem wir lieber sein möchten? Es entsteht immer mehr ein Verlangen danach, da zu sein, wo er ist, bei ihm zu sein und seine Fürsorge zu schätzen und sie zu lieben. In unserem Psalm heißt es, und ich werde wohnen im Haus des Herrn auf immer da. David meinte damit den Ort, an dem er Gott begegnen kann. Es ging im Volk Israel vor allem durch den Tempel. Dorthin zu kommen, wo man Gott begegnen kann. Es gibt ja diese Redewendung, wir sagen das immer wieder, zu Hause ist es doch am schönsten. Und wenn man eine Zeit lang weg gewesen ist, dann sehnt man sich an dem Ort, wo man sich wohlfühlt, wo man sich zu Hause fühlt, wo man vielleicht seine liebe Familie hat, mit der man so viel Zeit oder so gerne Zeit verbringt. Dann sagt man, ich will einfach nur nach Hause, wo alles gewohnt ist, alles gut ist, wo meine Geborgenheit und meine Liebe ist. Aber wenn wir auf das geistliche Zuhause blicken, dann sehen wir uns nicht einfach nur nach einem Ort, hoffe ich zumindest. Wir sehen uns nicht nur einfach nach dem Himmel, weil es eben ein besserer Ort wäre. So wie wir sagen würden, ich will jetzt einfach mal in den Urlaub, weil da ist es irgendwie schöner. Ja, der Himmel ist auf jeden Fall ein besserer Ort und dort wird alles besser sein. Aber wir sehnen uns nicht deshalb nach dem Himmel, weil es dort schöner sein wird, sondern weil Gott dort ist, weil wir dann bei ihm sind. Wir sehnen uns nach dem Himmel, weil der Himmel der Wohnort Gottes ist. Nicht einfach so ist der Himmel unsere Heimat, sondern Gott ist unsere Heimat. Weniger der Ort macht diesen Unterschied zu uns zur Heimat, sondern mehr die Person, nach der wir uns so sehnen oder es sollten. Schau, wenn ein Kind sich verletzt hat oder wenn ein Kind Heimweh hat, dann sagt das Kind, ich will einfach nur nach Hause. Aber was das Kind nicht meint, ist, es sehnt sich nach den vier Wänden, in denen es halt eben lebt, sondern es sehnt sich nach den Eltern. Es will nach Hause zu den Eltern, weil dort Geborgenheit und weil dort Schutz ist. Und so sehnen wir uns nicht nach irgendeinem Ort, der uns ausgemalt wird, in erster Linie, auch wenn es dort wunderschön sein wird, sondern wir sehnen uns nach der Person, die uns dort empfangen wird. Nach der Person, die uns dort das Zuhause bereiten wird, an einem Ort zu sein, an dem wir Geborgenheit und Nähe und vollkommene Liebe erfahren. Bei den Schafen ist das so, am Ende der Saison werden sie, bevor es dann kalt und stürmisch und ja, schwierig wird mit dem Wetter, werden sie dann heruntergetrieben, wieder durch das Tal hindurch und sie kommen in die Heimat des Hirten, zu seinen Ställen und zu seinen Feldern, wo sie dann diesen langen und ruhigen Winter genießen können. Und die Schafe, ich weiß nicht, ob sie so weit denken können, wahrscheinlich nicht, aber ich stelle es mir so vor, sie schauen dann zurück auf ihre ganze Saison und sagen, wundervoll, was wir alles erlebt haben. Und sie tauschen darüber aus in ihrer Herde und sagen, wisst ihr noch da, in diesem Tal, wo wir waren und auf der Weide und dieses Wasser. Sie könnten dann zurückschauen und sie denken an all diese Dinge, an die Weiden und Quellen, an die Täler und Wege, an den Tisch des Herrn und wie sie dort von ihrem Hirten versorgt wurden, wie er sich bestens um sie gekümmert hat und sich für sie hingegeben hat. Und mit Ruhe und Gelassenheit können sie dann diesen Ort genießen, wo sie ankommen, wo sie an seiner Heimat sind, dort, wo der Hirte zu Hause ist. Und so ähnlich ist das bei uns. Auch wir werden durch die normalen Stationen unseres Lebens geführt, durch Täler und Wiesen, bis wir irgendwann an der Heimat unseres Hirten ankommen und wir dort bleiben dürfen. Und nicht bis die nächste Saison anfängt, sondern auf immer da, in alle Ewigkeit, dürfen wir bei ihm sein. Dort dürfen wir dann wissen, dass wir absolut sicher sind und es nichts gibt, das uns dort herausnehmen oder herausreißen kann. Jetzt kann es Dinge in unserem Leben geben, die gar keinen Sinn ergeben. Jetzt können uns Dinge in unserem Leben passieren, die gar keinen Sinn ergeben, die für uns gar nicht logisch zusammenzusetzen sind. Vielleicht Dinge, die Gott uns vorenthalten hat, Dinge, die Gott uns nicht gegeben hat oder Dinge, die Gott uns zugemutet hat. Aber irgendwann, wenn wir dann in dieser Heimat sind, irgendwann, wenn wir dann diese Person, nach der wir uns sehnen, unser Herr selbst, wenn wir dann ganz nah bei ihm sind, dann werden wir zurückschauen auf unsere Saison, auf unser Leben und wir werden sehen, alles ist gut gewesen. Alles ist richtig gewesen. Unser Hirte hat keinen einzigen Fehler gemacht. Er hat alles gut gemacht. Er hat es besser gewusst. Auch wenn jetzt in unserem Leben einige Dinge keinen Sinn ergeben und sie scheinen vielleicht schwer für uns zu sein, vielleicht hast du sowas noch nie erlebt, du wirst es wahrscheinlich irgendwann erleben, dass es Dinge in deinem Leben gibt, die für dich nicht erklärbar sind, die schwer sind. Aber wir dürfen wissen, dass wir irgendwann an diesem Ort angelangen, den wir unsere Heimat nennen. Dass wir irgendwann an diese Person angelangen, unser Hirte selbst, den wir unsere Heimat nennen. Und dann wartet dort auf uns Freude und Liebe und Herrlichkeit. Und ich hoffe, dass das in deinem Leben, ähnlich wie bei mir, Sehnsucht auslöst. Also ich bin bereit, ich kann es kaum erwarten, in diese Heimat einzugehen. Und diese Heimat ist uns versprochen. Sie ist uns versprochen. Weil wir zu diesem Hirten gehören, weil wir Teil von dieser Herde sind, wird er uns dahin führen und daran gibt es überhaupt gar keinen Zweifel. Was uns so sehr zu diesem Hirten verbindet, ist nicht, dass wir einen Nutzen für ihn haben. Es ist auch nicht so, dass der Hirte sich einen Vorteil aus uns verspricht, sondern was uns so sehr zu ihm verbindet und uns nah an ihm hält, ist, weil er uns liebt. Und weil er uns in Ewigkeit geliebt hat. Und diese Liebe, und das müssen wir uns immer wieder sagen, ist eine sichere Liebe. Sie ist uns sicher. Jesus macht das deutlich, als er über sich den guten Hirten spricht. Und er sagt dann in Johannes 10, Vers 27, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen ewiges Leben. Und sie gehen nicht verloren in Ewigkeit und niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alles. Und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters rauben. Ich und der Vater sind eins. Und hier bringt Jesus selbst, höchstpersönlich Jesus, das auf den Punkt. Und er sagt, meine Schafe, sie bekommen ewiges Leben. Meine Schafe, sie hören meine Stimme und sie folgen mir und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie werden nicht verloren gehen in Ewigkeit. Er gibt uns ewiges Leben, so wie er uns auch alle anderen Dinge in unserem Leben gegeben hat. Und das bedeutet, dass wir dieses Leben nicht verlieren werden, sondern für immer bei ihm sein dürfen und sein können. Und es gibt niemand, der uns dieses Leben wegnehmen kann. Das sagt Jesus hier. Diese Verse, sie geben uns einen wundervollen Blick auf diese Gewissheit, die uns gegeben ist, auf die Liebe, die der Vater zum Sohn hat und die zu uns überfließt in unseren Herzen und uns festhält in Ewigkeit. Gibt es einen Ort, an dem wir lieber sein möchten, als an diesem Ort der ewigen Liebe? Gibt es etwas, wo wir uns mehr wünschen zu sein, als ganz nah bei diesem Hirten, der uns in Ewigkeit geliebt hat und in Ewigkeit lieben wird und uns verspricht, dass uns niemand das wegnehmen kann. Ich kann mir nichts Schöneres vorstellen. Vielleicht schauen wir in unser Leben und wir sehen Beziehungen, die wechselhaft sind. Beziehungen funktionieren nicht immer gleich. Sie sind nicht immer konstant, sie entwickeln sich eben. Und manchmal kann man mehr für den anderen da sein und manchmal weniger. Manchmal gibt es gute Phasen in Beziehungen, in Freundschaften, in der Familie, in der Gemeinde. Und manchmal ist es schwieriger. Sie sind nicht immer gleich, sie sind nicht immer beständig und konstant. Aber Jesus erfüllt seinen Teil der Beziehung immer zu 100%. Immer beständig, immer sicher, immer zu jeder Zeit. Jesus verfehlt nie darin, ein guter Hirte zu sein. Er versagt niemals in seiner Liebe für uns, auch wenn wir noch so oft versagen möchten. Er kommt niemals zu spät, uns zu verteidigen oder uns zu beschützen. Und er wird uns sicher in diese Heimat hineinführen, wo wir alle Zeit bei ihm sein werden. Und dann, wenn wir dann bei ihm sein werden, dann sehen wir diese Liebe. Wir sehen sie in Vollkommenheit. Wir sehen sie in ihrer ganzen Pracht. Und dann werden wir überwältigt werden von dieser Herrlichkeit. Und wir werden sprachlos sein von dieser Liebe, die wir dann erkennen werden. Und diese Liebe, sie wird uns niemals enttäuschen. Dort wird es keine Enttäuschung mehr geben. Dort wird es keinen Zweifel mehr geben. Gar keinen Mangel mehr geben. Keine Gefahr mehr. Diese Botschaft dieser unendlichen Liebe Gottes wird uns dann trösten. Uns ein ruhiges Herz geben über alle Dinge. Alle Dinge, die uns heute noch begegnen und uns schwerfallen. Alles, was uns heute noch verletzen mag, uns niederdrücken mag und schwerfallen mag, all das wird sich dann verwandeln in einen unglaublichen Trost, den Gott mit seiner Liebe zudeckt. Martin Luther, er sagte folgende Worte: Die Liebe Gottes hat kein Ende, denn sie selbst ist das Ende aller Dinge. Im Himmel werden wir nicht nur sehen, sondern in ihr leben, als wären wir eins mit ihr. Luther, er sah in dieser Liebe Gottes, die wir in der Ewigkeit erfahren dürfen, nicht einfach etwas, was wir nur sehen werden, was wir nur beobachten können, sondern er sah etwas Tieferes darin. Er sah, dass wir daran teilhaben werden. Wir werden sie nicht nur sehen, sondern wir werden in ihr leben. Sie wird in uns sein. Wir werden dort in dieser Liebe sein, weil Gottes Liebe niemals aufgebraucht ist, weil wir sie jetzt ja schon erleben können, in diesem Leben jetzt schon genießen können. Sie hat kein Ende, sondern in der Liebe enden alle Dinge. Und dann sehen wir sie nicht nur, sondern wir erleben sie in vollem Maß. Alles, was wir jetzt schon in unserem Leben hier und jetzt von der Liebe Gottes erleben und wahrnehmen dürfen, ist nur ein kleiner Vorgeschmack. Ein kleiner Vorgeschmack auf die vollkommene Liebe, wenn wir im Haus des Herrn auf immer da sein möchten. Ich möchte auch abschließen mit den Worten von einem Puritaner, Richard Baxter. Er sagte so treffend und so gut: Im Himmel wird die Liebe Gottes wie ein unendlicher Ozean sein, in dem wir schwimmen, ohne jeden Grund zu erreichen. Dort ist sie unser Atem, unser Licht, unsere Freude für alle Zeit. Mit diesem Blick, Geschwister, mit diesem Blick auf diese reiche, reiche Liebe Gottes in deinem und in meinem Leben will ich diese Bibelstunde, aber auch diese Reihe schließen, indem wir uns neu bewusst werden über die Liebe, die wir empfangen haben. Die Liebe, die durch uns durchfließt, deine Spur hinterlässt und eine Liebe, die wir in Ewigkeit haben dürfen. Amen. Lasst uns noch aufstehen. Ich möchte noch zum Abschluss beten und anschließend bleiben wir noch stehen zu dem Abschlusslied. Herr, wir mögen überwältigt sein von deiner Liebe, von allem, was du uns gibst, von deiner Güte.
von all dem, was du so vollkommen machst, Herr. Und wir danken dir für jede Liebe, die wir von dir empfangen haben, die Liebe, die uns zu dir gezogen hat, die Liebe, mit der du uns in unserem Leben liebst, aber auch, dass sie durch uns hindurchfließt und dass wir sie in Ewigkeit genießen dürfen. Herr, und ich bete darum, mach es uns heute neu bewusst. Wirke du mit dieser Liebe in uns hinein heute, dass wir voll davon werden, dass wir einen neuen, tiefen Blick darauf bekommen und dass wir diese Liebe auch weitergeben. Weitergeben in unserem Leben, dort, wo du uns hineingestellt hast, dass deine Liebe durch uns durchfließt und all die anderen Menschen erreicht, damit auch sie voll davon werden, Herr. Gebrauche es. Gebrauche es in unserem Leben, in unserer Gemeinde, in unserem Herzen, in den Familien, dass dort deine Liebe wohnt und dass wir voll davon werden. Wir beten dies allein zu deiner Ehre und zu deiner Verherrlichung. Amen.